Pause. Das Thema von heute Morgen steigt ein in vierte Lebenswert. Mach mal Pause und PowerPoint scheint nicht funktionieren. Du kannst einfach drücken, Simon, wenn es so weit ist. Wie schön ist es doch, wenn jemand zu uns kommt. Ich habe das ja gar nicht gegeben, gell? Mein Fehler, wir arbeiten so ohne PowerPoint. An der Bibelschule hat es einmal geheissen, hast du ein PowerPoint oder etwas zu erzählen? Ich habe etwas zu erzählen, wir lassen PowerPoint, ihr müsst umso besser zuhören. So läuft das heute Morgen. Mach mal Pause. Wie schön ist es doch, wenn jemand auf uns zukommt, am liebsten der Chef, und uns sagt, hey, mach doch mal Pause. Man hockt jetzt einfach mal an, lass deine Arbeit sein, da, Couch, sitz an und mach mal Pause, du hast es verdient. Oder noch viel besser, kurz vor Feierabend kommt der Chef und sagt, nimm dir morgen einen Tag frei, du hast Pause, du hast einen Tag Zeit für dich. Das ist doch super. Lukas Zink ist letzte Woche so gegangen, da ist der Chef auch gekommen, vor dem Feierabend gesagt, den Mittwoch musst du nicht kommen, geh arbeiten, du hast frei. Aber es kostet die Ferientage, weil es ist 1. Mai. Das war dann nicht so schön gewesen. Aber das ist doch schön, wenn jemand kommt und sagt, mach mal Pause. Und um genau das geht es schlussendlich im vierten Gebot. Gott, unser Chef, kommt zu uns und sagt eigentlich nichts anderes als, mach mal Pause. Und was wir heute werden anschauen miteinander, ist eigentlich der Inhalt davon. Wie sieht denn die Pause aus? Wie können wir denn die Pause machen? Das vierte Gebot, das Sabbatgebot, nimmt schlussendlich ein Drittel von der gesamten 10 Gebote ein. Nicht, weil es so wichtig wäre, aber textmäßig vom hebräischen Text her, nimmt es ein Drittel von der ganzen 10 Gebote ein. Und das finde ich doch noch interessant, dass das Gebot so gewichtig, so stark ist, so umfassend erklärt wird innerhalb von diesen 10 Geboten. Bis heute wird das viel diskutiert. Gerade im Christentum wird viel diskutiert, welchen Platz haben die 10 Gebote, respektive spezifisch das vierte Gebot eigentlich unserer Gesellschaft. Gilt das Gebot überhaupt noch für euch? Für uns? Wird oft gefragt. Hat das noch Gültigkeit? Und wenn es noch Gültigkeit hat, in welchem Ausmaß? Aber da können wir schon die Nächsten noch fragen. Ja, aber Moment mal, ist da nicht Jesus gewesen, der das Gebot aufgehoben hat? Ist der Sabbat nicht erfüllt, müssen wir noch Sabbat halten? Und falls wir ihn wirklich noch müssen halten, welche Regeln gelten denn für den Tag? Was dürfen wir und sollen wir machen an diesem Tag? Und was dürfen wir und sollen wir nicht machen an diesem Tag? Und nicht zuletzt, für uns vielleicht weniger wichtig, die Frage, aber doch viel diskutiert in der Christenheit, warum eigentlich den Sonntag feiern, Ruhetag halten und nicht den Samstag? Was die Juden machen, den Sabbat feiern die Juden am Samstag. Warum tun wir den Sonntag? Also alles Fragen, die Christenheit seit mehr als 1500 Jahren beschäftigt, viel diskutiert worden sind und sie sind sich nicht überall einig. Und ich habe jetzt die freudevolle Aufgabe, euch heute Morgen zu sagen, wie es tatsächlich ist. Nein, es ist nicht ganz eine einfache Aufgabe, habe ich gemerkt. Mich persönlich haben viele Fragen zu dem Thema beschäftigt. Und man könnte wahrscheinlich 2-3 Predigten darüber haben. Und mein Ziel für heute Morgen ist, euch mit reinzunehmen, eure Gedanken anzuregen, euch an den Punkt zu bringen, dass ihr vielleicht selber weiterforscht. Vielleicht weiter euch einfach fragt, was bedeutet der Sabbat für mich? Was nehme ich daraus mit? Es wird mir heute Morgen nicht darum gehen, euch zu sagen, das darfst und diese Sachen darfst du nicht. Ich werde ein paar Sachen sagen, was mir wichtig ist, wenn ich das will handhaben, vielleicht auch, was das Neue in mir ausgelöst hat. Aber schlussendlich sind wir da, auch alle wieder selber, vor Gott verantwortlich. Ich möchte einsteigen mit der Frage, was ist denn der Sabbat eigentlich genau? Worin hat der Sabbat seinen Ursprung? Das hebräische Wort Sabbat, oder wie es eben ausgesprochen wird im hebräischen Shabbat, heisst nichts anderes als Ruhepause, Ruhetag. Es kommt von einem Verb her, das man auch übersetzen mit nachlassen, aufhören, beenden, von etwas Abstand nehmen. Das ist eigentlich der Ursprung von diesem Wort. Und das Wort ist nachher nicht zu der Bezeichnung für den Tag geworden. Und der Ursprung hat das Wort ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, wie ich einfach immer wieder begeistert bin von der Schöpfung, vom Schöpfungsbericht, wo so vieles einfach schon Grundlagen gelegt sind. Und so auch da im 2. Mose 2, Verse 2 bis 3. Dort lesen wir vom siebten Tag, der Sabbat ist ja der siebte Tag, und dort sagt Gott, oder wird gesagt über Gott, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Verschiedene Aspekte an diesen zwei Versen haben mich begeistert, haben mich zum Nachdenken angeregt. Und ich möchte euch einfach mal so ein paar Aspekte in die Runde geben, die ihr mitnehmen, um darüber nachzudenken. Wir werden gewisse nach im Laufe der Predigt wieder aufnehmen. Zum einen heisst es, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk. Durch die Ruhe am siebten Tag hat Gott sein Werk vollendet. Wirft für mich die Frage auf, kann man ganz grundsätzlich sagen, dass ein Werk erst dann vollendet ist, wenn wir auch zur Ruhe kommen davon? Können wir das für uns ableiten und sagen, unsere Arbeit, unser Arbeitsalltag, unsere Arbeitswoche kommt erst zur Vollendung durch die Ruhe, die wir am siebten Tag in Anspruch nehmen können? Und wenn das so ist, die Frage, welchen Stellenwert hat in diesem Fall die Ruhe, der Ruhetag in meinem Leben? Ein zweiter Aspekt, Gott ruhte von seiner Arbeit. Gott ist geruht von dieser Arbeit, die er 6 Tage gemacht hat. Und jetzt schauen wir mal die gewaltige Arbeit an. Er hat 6 Tage lang jeweils ein paar Worte geredet und hat nachher geruht. Der Gott, der unendliche Kräfte hat, der nicht erschöpft sein kann, er hat geruht am Sonntag. Warum hat Gott müssen ruhen? Er war ja nicht erschöpft gewesen. Und das zeigt mir irgendwie schon auf, es geht nicht einfach nur um das Auskurieren von Erschöpfung. Vielmehr habe ich das Gefühl, hat Gott ein Zeichen setzen, ein Vorbild setzen, sogar er nimmt Ruhe in Anspruch, die Ruhe gar nicht braucht, im Sinn von erholen, sondern Ruhe im Sinn von etwas vollenden, wo wir wieder beim ersten Gedanken wären. Der dritte Gedanke, in dem Zusammenhang, wie vorher schon interessant, der Ruhetag ist gestiftet worden, bevor der Sündenfall war. Also auch Adam und Eva, die ja dort bereits gelebt haben, die sind von ihrer Arbeit, die sie hatten im Garten Eden, von dem Verwalten, von dem Pflegen, die sind nicht erschöpft von dem. Und trotzdem haben auch sie den Ruhetag bereits gehabt. Also der Sabbat als eine Institution, ein Tag, wo Adam und Eva leben konnten, bevor ihre Arbeit schweißtreibend war, bevor ihre Arbeit ermüdend war. Trotzdem der Sabbat, der Ruhetag. Wie viel mehr hat der Sabbat nicht auch heute vielleicht eine Berechtigung, wo unsere Arbeit durchwegs schweißtreibend ist? Auch für mich am Bürotisch, das ist manchmal recht schweißtreibend, so mit dem Zeigefinger klicken. Nein, es ist einfach eine andere Anstrengung, oder? Also wir, die am Arbeiten sind, und ich rede jetzt nicht nur von denen, die neu mit angestellt sind, auch all die Hausfrauen, die irgendwo dran sind, die am Kinderziehen sind, die am Kochen sind, die am Einkaufen sind, das ist Arbeit, das ist mühsam, das ist ermüdend. Es macht da oft Freude. Aber wir brauchen noch Erholung. Hat nicht der Sabbat umso mehr seine Berechtigung, wo wir heute in einer gefallenen Welt leben, wo Mühsal gegenwärtig ist. Ein weiterer Aspekt, den wir lesen am Schluss von diesen Versen, Gott segnete den siebten Tag. Das finde ich ganz interessant. Er segnet den siebten Tag. Es ist das dritte Mal, wo das Wort segnen in dem Moment bereits vorkommt. Das erste Mal segnet der Fisch und die Vögel. Das zweite Mal segnet der Mensch. Die Landtiere werden interessanterweise nicht so gesegnet. Und nachher segnet er eine Zeiteinheit, eine Zeitspanne. Gott segnet den siebten Tag als einen Zeitraum. Für uns ein bisschen ungewöhnlich. Wir sind uns gewohnt, dass Menschen gesegnet werden. Je nachdem, ein Gegenstand können wir uns noch vorstellen vom Alten Testament her. Aber Gott segnet den Sabbat. Was bedeutet das? Könnte es vielleicht heissen, dass der Sabbat, der Ruhetag, ein Ort ist, ein Zeitraum ist, wo uns wiederum zum Segen werden soll? Und im gleichen Atemzug eigentlich, Gott segnet den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Gott hat den Sabbat für heilig erklärt. Heilig bedeutet nichts anderes, er ist abgesondert für Gott. Er ist Gott gehörig. Er gehört zu Gott. Also Gott und Sabbat, Gott und siebter Tag gehört zusammen. Es ist der Tag des Herrn, wie wir es heute auch so oft nennen. wenn der Sonntag oder der siebte Tag Gottes Tag ist, ihm gehörig ist, ein heiliger Tag ist, ja, wie sieht denn der siebte Tag in meinem Leben aus? Ist das ein Tag, der geheiligt ist? Das sind einfach mal so sieben Gedanken, die ich bereits aus diesen zwei Versen mitnehme. Und wir werden jetzt einige Sachen noch genauer anschauen, auch im Zusammenhang mit dem Gebot aus 2. Mose 20, ab Vers 8. Obwohl die 10 Gebote erst 2500 Jahre nach Adam und Eva gekommen sind, ist doch interessant, der Sabbat hat immer seine Berechtigung gehabt. Also durch den ganzen 1. Mose lesen wir immer wieder, der Sabbat ist gehalten worden. Menschen, Erzväter, das Volk Israel hat sich bereits am Sabbat orientiert gehabt. Es war also nichts Neues gewesen, wo am Berg Sinai Gott gekommen ist und gesagt hat, der Sabbat soll gehalten werden. Und ich lese jetzt die Verse aus 2. Mose 20, ab Vers 8. Denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Und das finde ich interessant. Jetzt kommt er zur Begründung und er begründet es mit dem, was wir vorher schon gelesen haben. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Anfangen und zentral an diesem Gebot sind ja die ersten Wörter. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Das ist das eigentliche Gebot. Denk an den Sabbat. Oder wie andere übersetzen, gedenke des Sabbats. Was heisst jetzt das? Ich denke ja noch oft an etwas. Aber das ist ja nicht das, was da gemeint ist. Gedenken, das ist etwas, an etwas denken, in Wort, aber auch in Tat. Umsetzen, im Alltag umsetzen. Als Beispiel, man könnte vielleicht das Prinzip von einer Schweigeminute da drin anschauen. Oder das Prinzip, wenn jemand ans Grab geht, ans Grab von einer lieben Person, die verstorben ist, das ist auch ein Gedenken. In einer Schweigeminute gedenken wir an eine Person oder mehrere Personen, die mit einem Unglück, bei einem Attentat vielleicht ums Leben gekommen sind. Und die Leute tun nicht einfach nur für sich darüber nachdenken, sondern sie tun das in Tat umsetzen und bezeugen, indem sie Minuten still werden, zur Ruhe kommen und das öffentliches Zeichen setzen. Genauso, wenn wir ans Grab gehen von einem lieben, verstorbenen Verwandten, Bekannten, einem Freund. Wir setzen ein Zeichen, wir gedenken dieser Person, indem wir dort hingehen und in der Tat zeigen, ich nehme vielleicht Abschied, ich erinnere mich an Sachen, die ich mit dieser Person erlebt habe, das ist das Gedenken. Und genauso machen das die Juden auch heute noch, haben es die Juden, das Volk Israel gemacht, sie haben am Sabbat gedacht, indem sie Taten, Sachen gemacht haben an dem Tag, wo sie in Zusammenhang mit dem Tag gebracht haben, indem sie sich an die Bestimmung von dem Tag erinnert haben und das ausgelebt haben, indem sie es umgesetzt haben. Die Sachen waren zum Beispiel, ich gehe nachher noch genauer darauf ein, warum diese Sachen, Ruhen von der Arbeit. Es ist ein Ruhetag, also sie sind zur Ruhe vor Arbeit gekommen. Sie haben das nachher über die Jahrhunderte, über Jahrtausende auf die Spitze getrieben, aber sie sind zur Ruhe gekommen vor Arbeit, von diesen 6 Tagen Arbeit. Es hat aber genauso den Platz gehabt, dass sie geopfert haben. Es war ihnen geboten, dass sie opfern an diesem Tag, ganz gezielt. Das Gebet hat einen wichtigen Stellenwert am Sabbat. Sie sind zusammengekommen, um zusammen zu beten. Und ebenfalls ein wichtiger Stellenwert war die Lehre. Das Lesen in den Schriften, das Ausgleit vom Wort Gottes, das war das, was sie am Sabbat gemacht haben. Versammlung in der Synagoge später, wo sie das nachher hatten. Sie haben sich der Bedeutung von dem Tag bewusst gemacht und haben danach gelebt. Sie haben sich bewusst gemacht, indem sie gefragt haben, wozu ist der Sabbat gestiftet worden? Und sie haben ja eigentlich nicht lange darüber nachdenken. Gott hat es klar gesagt im Gebot, gesagt, es ist ein Ruhetag. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag. Ein Abschalten, ein zur Ruhe kommen, wie wir es vorhin bereits angeschaut haben. Die Arbeit Ruhe lassen. Auftanken, zu Kräften kommen. Aber der Ruhetag ist nur die eine Seite vom Aspekt. Das heisst, der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. Also der Ruhetag geht darum, es zur Ruhe kommen und es Zeit haben, es abschalten vor Arbeit und es Zeit haben, sich ausrichten auf Gott, in seine Gegenwart kommen, ihn erleben. Seine Nähe suchen, seine Gegenwart suchen. Gott hat den Sabbat geheiligt, er gehört ihm. Und er sagt, genauso sollen wir den Sabbat auch heiligen. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Du auch du den Sabbat Gott zusprechen, ihm zugehörig machen, den Tag, wo ihm gehört, in der Gemeinschaft mit dir zusammen. Darum feiert das Volk Israel an diesem Tag Gottesdienst, legt seine Arbeit nieder und kommt zur Ruhe. Und was ich interessant finde, da versteht Gott keinen Spass, er macht keine Ausnahmen, also er macht schon Ausnahmen, aber er ist rigoros, er ist kompromisslos. Wir lesen an zwei Stellen im Alten Testament, was die Strafe dafür ist, wenn das Volk Israel den Sabbat nicht haltet. Todesstrafe steht da drauf. Zum Beispiel 2. Mose 31, Vers 14, lesen wir, haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entweiht, muss mit dem Tod bestraft werden. Wer an diesem Tag arbeitet, muss aus seinem Volk ausgestoßen werden und sterben. Gott ist es todernst. Ihm ist es wichtig, dass Menschen den Sabbat leben. Und er setzt Todesstrafe darauf aus. Es ist nachher nicht ganz einfach zu ergründen, wie die wirklich umgesetzt worden ist. Wir lesen zum Beispiel bei Nehemia, dort haben sie einfach die Stadttore zugetan, damit die Händler nicht reinhaben können handeln am Sabbat. Also die sind nicht umgebracht worden. Andererseits lesen wir aber im Mose, im 4. Mose, wo er zurückschaut auf die Wüstenwanderung, wo so verschiedene Ereignisse geschildert werden, dass ein Mann Holz gesammelt hat zum Feuern. Und der Mann ist angezeigt worden bei Mose. Sie haben beraten darüber, was sie mit dem Mann machen wollen, weil er am Sabbat geschafft hat. Und der ist gesteinigt worden am Schluss. Also es ist nicht ganz einfach zu ergründen, was da jeweils der Maßstab war. Ich wollte nicht mehr darauf eingehen. Für mich ist wichtig, euch zu zeigen, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Es ist sein Tag und um den will er nicht gebracht werden. Wir haben schon die letzten drei Mal gesehen, am ersten Gebot, Gott will allein auf unserem Lebensthron sein. Er duldet keine anderen Götter neben sich. Er will nicht, dass man ein Bild macht von anderen Sachen, die er geschaffen hat und die anbetet, dass wir uns Bilder von Gott machen, sondern er will angebetet werden. Er ist Gott und er will auch nicht, dass man seinen Namen missbraucht. Der Name gehört ihm. Und er soll nicht für irgendwelche andere Sachen gedankenlos missbraucht werden. Es kommt immer wieder so zum Zug in diesen ersten Geboten zu sehen, Gott meint es ernst. Er will, dass das, was heilig ist, was ihm gebührt, auch ihm zugestanden wird. Ein weiterer Punkt, den wir wahrscheinlich gerne übersehen, wo mir auch nicht bewusst war, aber wo uns ganz klar geboten wird, da drin, in dem vierten Gebot, 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Und das möchte ich einfach doch auch kurz betonen an dieser Stelle. Ich bin nicht ein Verfechter von 6 Tagen in der Woche, überhaupt nicht. Ich finde es super, dass wir 5 Tage im Büro sind und 2 Tage Wochenende haben. Aber es geht mir vielmehr darum zu sagen, Gott sagt, hey, 6 Tage sollst du auch arbeiten. Das heisst, du hast 6 Tage lang Zeit, um deiner Büze nachzukommen, im Büro, auf der Baustelle, auf dem Betrieb. Du hast 6 Tage Zeit, um den Hausarbeiten nachzukommen, was dort ansteht, Putzen, Finanzen etc. Du hast 6 Tage Zeit für dein ehrenamtliches Engagement, wo du dich irgendwo reingehst. Nutze die 6 Tage. Ich denke, gerade für mich und für die junge Generation, ich bin damit aufgewachsen, 5 Tage arbeiten und dann 2 Tage frei. Wochenende, das ist, dort kannst du einfach 2 Tage lang machen, woran du Freude hast. Vorher musst du auf den Bügel und nachher hast du 2 Tage Zeit zum Ausruhen, Entspannen und Freizeit. Aber es geht nicht um das. Gott sagt, hey, 6 Tage arbeiten. In unserer Kultur, in unserer heutigen Zeit, an der Samstag, das ist der Tag der Arbeit. Erster Sonntag ist der Tag, wo zur Ruhe auserkoren ist. Und vielleicht noch als letzter Punkt zu dem Text aus 2. Mose 20. Sabbatgebot hat alle Leute betroffen. Wir lesen, es geht um den Chef auf dem Betrieb, es geht um den King auf dem Betrieb, es geht um den Sklave und die Sklavin auf dem Betrieb, es geht um das Vieh, das dort ist und es geht auch um den Ausländer, den Fremden, der dort gewohnt hat. Also ein Sabbat, als ein allgemeingültiges Gebot für alle Leute, die dort gewesen sind. Nicht einfach nur für die Juden, die sich entschieden haben und gesagt haben, ja Herr, wir wollen dem nachkommen. sondern ein Gebot, das für die Fremden dort gegolten hat, die dort gelebt haben. Finde ich ganz einen interessanten Aspekt und begründe ich damit, dass eben der Sabbat, der 7-Tage-Rhythmus, in der Schöpfungsordnung bereits begründet ist. Die Schöpfungsordnung, die für alle Menschen eigentlich gilt und nicht einfach nur für das Volk Israel, für die Juden. Das mal ein paar interessante Punkte. Und doch denkt vielleicht der eine oder andere, ja, das ist ja gut, Benni, aber das ist alles Altes Testament. Was gilt denn für uns jetzt heute? Es gibt doch da die Stellen im Neuen Testament, wo Jesus das Ganze nachher relativiert und ja, das Sabbat eigentlich fast wieder aufheben. Und darum möchten wir auch den Blick ins Neue Testament werfen und schauen, was sagt denn Jesus zum Sabbat? Wie haben die ersten Gläubigen den Sabbat gelebt gehabt? Wir erinnern uns wahrscheinlich an verschiedene Begebenheiten, wo Jesus im Neuen Testament am Sabbat geheilt hat, wo er Gutes da hat, und die Pharisäer gekommen sind und gesagt haben, warum heilst du am Sabbat? Am Sabbat sollen wir doch nicht arbeiten, den Sabbat sollen wir heiligen. Und Jesus sagt nachher den Pharisäer, hey, wer unter euch würde nicht, wenn ein Schaf oder sonst ein Tier in eine Grube geht, dem dort raushelfen und das retten? Und impliziert damit, ich mache ja nichts anderes, ich tue diesen armen Schaf, die am Leiden sind, ich helfe denen. Ich helfe diesen Menschen, die Not leiden. Und was Jesus da eigentlich mit dem macht, er tut nicht den Sabbat oder das Sabbatgebot aufheben, er macht nur das, was eigentlich bereits erlaubt war im Alten Testament. Im Alten Testament war es durchaus erlaubt, Menschen, die in Not waren, Tiere, die in Not waren, zu helfen. Oder dort, wo die Jünger Ähren ausreissen und vom Korn nehmen zum Essen, da geht er nachher noch darauf ein, der Pharisäer gegenüber, und sagt eigentlich, hey, das, was sie da machen, ist vom Alten Testament erlaubt. Aber was ihr aus dem Sabbat gemacht habt, ist nicht mehr das, was der Sabbat soll sein. Die Pharisäer sind über den Sabbat ausgegangen. Es gibt Gebot, dass ein Jude am Sabbat nicht mehr als 1000 Schritte laufen darf. Außer er nimmt den Ziegelstein mit, wo er nach 1000 Schritten ablegen kann. Das ist dann sein Heim und von dort aus darf er nochmal 1000 Schritte machen. Also sie haben es wirklich auf die Spitze getrieben und das war schon zu dieser Zeit so gewesen. Und was Jesus gemacht hat, er hat nicht das Sabbatgebot aufgehoben, sondern er hat eigentlich das Gesetz durchbrochen, das die Pharisäer zusätzlich gemacht haben. Er hat den Sabbat eigentlich bestätigt, weil er hat so gelebt, wie der Sabbat gemäß dem Alten Testament müsste umgesetzt werden. Und ich möchte mit euch da eine Stelle anschauen, dort, wo die Jünger das Korn ausgerissen haben. Das ist Markus 2, 27 bis 28, kann man das nachlesen. Der zeigte zu den Pharisäern, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Was Jesus damit sagt, hey, der Sabbat dient doch schlussendlich dem Mensch. Der Sabbat ist doch eingerichtet worden, dass der Mensch sich regenerieren kann. Der Sabbat ist doch eingerichtet worden, dass er seine Arbeit, sein Werk kann vollenden kann, dass er zur Ruhe kommen kann, dass er die Gemeinschaft mit Gott kann pflegen kann, in die Gegenwart Gottes kann kommen. Der Sabbat soll doch nicht ein Mühsal sein von lauter Gesetz, das der Mensch einhalten muss. Der Sabbat dient dem Mensch. Aber er sagt der Pharisäer, das, was ihr daraus gemacht habt, das ist eine Götzenkultur. Die Menschen müssen ja eigentlich fast den Sabbat anbeten. Sie müssen so viele Gesetze einhalten. Menschen dienen am Sabbat und nicht mehr umgekehrt. Also der Ruhetag soll dazu da sein, dass er uns dient und nicht umgekehrt. Und er sagt auch, der Menschensohn, und er nimmt damit auf sich selber Bezug, der Menschensohn, der ist Herr über den Sabbat. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat und er weist damit an, was ist eigentlich das Ziel vom Sabbat. Es geht eben nicht um einen Ruhetag, sondern es geht um den Herr über den Ruhetag. Und das ist Jesus, das ist Gott. Es geht um Gott an unserem Ruhetag. Es geht nicht darum, dass wir einfach eine fromme Regel einhalten. Und wenn wir nachher die ersten Christen anschauen, sehen wir, dass schon relativ gleich eigentlich der erste Tag der Woche eine wichtige Bedeutung bekommen hat. Der Sabbat ist ja der 7. Tag, aber sie haben schon sehr gleich ihre Gottesdienste am ersten Tag feiern. Das aus verschiedenen Gründen. Zum einen, die Emmaus-Jünger, wo sie mit Jesus auf Emmaus gelaufen sind, das war am ersten Tag, am Tag vor Auferstehung, und sie haben dort mit Jesus Brot gebrochen. Das hat eine wichtige Bedeutung bekommen. Jesus ist der versammelten Jüngerschar zweimal am ersten Tag erschienen. Einmal ohne Thomas, eine Woche später mit Thomas. Das war ein erster Tag vor Woche. Nach einem Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, das fällt auf einen ersten Tag nach jüdischer Zählung. Das war ein erster Tag. Und interessant ist, in der Apostelgeschichte lesen wir bereits, dass die Gemeinde sowieso versammelt war und dann ist der Heilige Geist über sie gekommen an diesen Pfingsten. Also die Gemeinde hat sich bereits angefangen zu versammeln am ersten Tag der Woche. Und wenn wir nachher durch die Apostelgeschichte lesen, finden wir verschiedene Belegstellen, die darauf hinweisen, die erste Gemeinde hat sich sehr früh am ersten Tag vor Wochen angefangen zu versammeln. Man darf aber auch nicht vergessen, sie haben sich gleichzeitig auch in der Synagoge am Samstag eingegliedert. Oder am Sabbat eben. Also sie hatten zum einen den arbeitsfreien Tag gehabt, nach jüdischer Woche am Sabbat, haben dort dann auch teilgenommen an der Synagoge, am Gottesdienst. Aber nachher am ersten Tag vor Woche haben sie wieder am Gottesdienst gehabt, haben das Mahl vom Herr zusammen eingenommen. Es hat einen festen Stellenwert gehabt. Und wo genau das nachher der Wechsel gekommen ist, der definitive Wechsel, habe ich nicht nachgeforscht, aber spätestens im 4. Jahrhundert, wo der Kaiser Konstantin die römische Planetenwoche, das ist die, die wir heute haben als Standardkalender, wo er die zum allgemeingültigen Standard gemacht hat, ist der Sonntag auf den ersten Tag vor Woche gelegt worden und allgemeingültiges Recht, am Sonntag haben alle frei. Weil das Christentum ist schon so verbreitet gewesen, dass der Konstantin gesagt hat, und wir orientieren uns an diesem Rhythmus. Aber die Planetenwoche kommt eigentlich von dort her. Also voran, die 7-Tage-Woche ist eigentlich eine Zählung, wie es die Juden kennen. Viele Völker, auch die Römer, die haben einen anderen Rhythmus gehabt. Die Römer haben 8- und 9-Tage-Woche, aber keinen regelmäßigen Freitag, nur religiöse Fest. Und auch andere Völker weltweit, amerikanische Stämme, die 4-Tage-Woche haben, asiatische Völker, die 5-Tage-Woche hatten, verschiedene Revolutionen wollten 10-Tage-Wochen oder 5-Tage-Wochen einführen. Das 7-Tage-System ist eigentlich eine jüdische und eine christliche Sache, die auf die Schöpfungsgeschichte, auf die Schöpfung und nachher aufs 4. Gebot zurückgeht schlussendlich. Was können wir für uns mitnehmen für den Sabbat, für den Sonntag? Ein paar Sachen oder die Punkte, wo mir wichtig sind, wie ich sie umsetze nachher und was ich daraus schlussendlich mitnehme. Für mich ist ganz klar, Jesus und auch die erste Gemeinde, sie haben den Sabbat nicht aufgehoben. Sie haben den Sonntag nicht aufgehoben, im Gegenteil, sie haben den Sonntag ganz bewusst nachher eben den Sonntag oder den ersten Tag vor Woche geheiligt. Sie haben an diesem 7-Tages-Rhythmus festgehalten. Was aber Jesus abgesetzt hat, ist eben die falsche Gesetzlichkeit von den Pharisäern. Nachher, was für mich auch klar ist, der 7-Tages-Rhythmus, der ist durch die Schöpfungsordnung begründet. Ich würde ganz allgemein sagen, wenn in der Bibel Sachen begründet werden mit Schöpfungsordnungen, dann haben sie allgemeine Gültigkeit. Dann ist das nicht etwas, das kulturell bedingt ist und aufgehoben wird. Und genau so ist es beim Sabbat. Das ist nicht etwas, das kulturell Volk Israel betrifft, sondern ist etwas, das alle Menschen betrifft, wo Gott eigentlich institutionalisiert hat, könnte man sagen, für die ganze Menschheit. Bereits bei der Schöpfung. Es hat bereits Adam und Eva betroffen und somit auch alle Nachkommen. Das heisst aber nicht, dass wir inhaltlich den Sabbat gleich feiern sollen wie die Juden. Weil da hat definitiv eine Änderung stattgefunden. Inhaltlich, zum Beispiel die ganzen Opfer, der ganze Opferkult im Alten Testament war er geboten, hat für uns keine Relevanz mehr. Jesus war das letzte Opfer, er hat das Opfer erfüllt. Wir müssen nicht mehr opfern. Wir dürfen vor Jesus kommen und Vergebung in Anspruch nehmen. Also es geht nicht darum, dass wir die Zeremonien der Juden übernehmen. Es geht vielmehr darum, dass wir den Sabbat, den Ruhetag, gemäss seiner Bestimmung, gemäss seinem Inhalt übernehmen und ihn so feiern. Und das sind die zwei Sachen, die ich hier vor allem herausheben möchte. Das erste, der Ruhetag. Der Sabbat als einen Ruhetag, es geht darum, abzuschalten, ganz bewusst Abstand zu nehmen von der Arbeit. Und da sind wir natürlich an einem schwierigen Punkt, was heisst denn das jetzt genau? Und ich glaube, wir Christen fallen heute auf zwei Seiten vom Ross ab. Es gibt die einen, die dazu tendieren, gesetzlich zu werden. Wo wir ganz genau definiert haben, was dürfen wir jetzt machen und was dürfen wir nicht machen. Und sie machen das auch, sie definieren sehr klar. Und es gab fast in die Richtung der Pharisäer, dass man eine Liste hat, was sich alles nicht gehört am Sonntag. Also zum Beispiel einen Sport machen, das ist körperliche Betätigung, das ist nicht okay. Also die gehen so weit. Und ich denke, das ist falsch. Es geht ja nicht darum, dass wir uns nicht körperlich betätigen dürfen. Ich würde viel mehr den Aspekt darauf setzen, die Arbeit soll 6 Tage stattfinden und all das, was für uns Arbeit ist in diesen 6 Tagen, das, von dem sollen wir die Finger lassen am Sonntag. Da sollen wir Abstand nehmen, da sollen wir zur Ruhe kommen. Aber da dürfen wir wiederum nicht vergessen, es gibt gewisse Ausnahmen. Es hat schon im Alten Testament gegeben. Im Alten Testament, Priester, die haben Dienst da. Tempelwach, die haben Dienst da. Es hat gewisse Sachen gegeben, die man machen am Sonntag oder am Sabbat, wo kein Problem war. Wir haben es vorher angeschaut. Und genauso auch heute. Es ist doch klar, dass Leute im medizinischen Wesen arbeiten müssen. Es ist doch klar, dass die öffentlichen Dienste wie Polizei, Feuerwehr, öffentlicher Verkehr irgendwie aufrechterhalten werden muss. Was für mich aber wiederum nicht klar ist, 24 Stunden ohne Einkaufen, das ist doch kein Problem. Das ist ein Service, der nicht aufrechterhalten werden muss. Ich denke, wir müssen es von dem Aspekt anschauen, was kann ich am Sonntag machen oder was kann ich unter der Woche machen und muss es nicht auf den Sonntag verschieben. Und ich habe erlebt, viele Sachen nutze ich eben gleich den Sonntag, um das noch zu machen. Sonntagabend, ja, wir haben letzte Woche nicht noch geschafft, das zu putzen. Ich habe es nicht geschafft, Zahlungen zu machen. Also machen wir das noch. Ich habe es nicht geschafft, füge die, was euch gerade in den Sinn kommt, was ihr oft am Sonntag macht, weil ihr durch die Woche nicht dazukommt. Und ich würde sagen, das sind Sachen, die nicht am Sonntag sein müssen. Das sind doch Sachen, die oft mit einer falschen Prioritätensetzung unter der Woche zusammenhängen. Behaupte ich jetzt so, weil ich es selber so erlebt habe. In der Lehre bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, warum muss ich eigentlich am Sonntag Aufgaben machen, Hausaufgaben. Das hängt damit zusammen, dass ich mir unter der Woche Zeit nicht genommen habe. Und irgendwann habe ich entschieden und gesagt, nein, ich will am Sonntag keine Aufgaben machen, das ist Arbeit. Ich als Schüler, das ist mein tägliches Brot, also hat das am Sonntag nichts zu suchen. Und ich habe entschieden, ich mache das nicht mehr. Und ich darf erleben, wie Gott sein Segen darauf gelegt hat. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für uns, zu fragen, wo habe ich Sachen in meinem Sonntag, die eigentlich gar nicht in den Sonntag gehören. Tägliches Brot, tägliche Büetz, wo ich einfach in den Sonntag reinnehme, weil es halt noch so gäbig ist. Dort habe ich am freien Tag, wo ich Zeit habe. Mich persönlich fordert es gerade aktuell raus, in dem Sommerlager schweizweit, wo ich am Leiter bin, seit Beginn machen wir die Sitzungen am Sonntag. Und ich habe mich auch gefragt, wieso müssen die Sitzungen am Sonntag sein? Klar ist das Sommerlager zu Gottes Ehre, aber irgendwie ist es doch nicht richtig. All die Leiter, 20 Stück, werden absorbiert, müssen dort denken und ein Sommerlager planen. Das könnte man am Samstag machen. Und aufgrund von dem wird jetzt dort den ersten Schritt einleiten und sagen, hey Leute, nächstes Jahr will ich auf den Samstag gehen. Ich glaube, es ist nicht richtig, dass wir uns am Sonntag treffen, die Sola vorbereiten. Ich glaube, es ist nicht der Sonntag heiligen. Und da wären wir beim zweiten Punkt. Es geht am Sonntag nicht um es zur Ruhe kommen, um der Ruhe willen. Es geht um es zur Ruhe kommen, um Gottes Willen. Gott in den Mittelpunkt setzen am Sonntag. Darum haben die Juden Gottesdienst gefeiert, haben sie die Opfer gebracht, tun sie beten am Sonntag, tun sie in die Synagoge gehen, geben sie am Gebet einen wichtigen Stellenwert. Darum feiern wir am Sonntag Gottesdienst. Das ist der Tag, wo wir heiligen, wo wir Gott ins Zentrum stellen. Und das ist gleichzeitig der Punkt, den Sonntag heiligen, wie können wir das machen? Es ist eine herausfordernde Frage. Das kann jeder von uns schlussendlich, oder muss jeder selber Rechenschaft ablegen und fragen, stimmt meine Herzenshaltung? Wenn ich mit der Familie reisen am Sonntag, ist das, weil ich den Tag heiligen und bewusst wo die Zeit mit der Familie in der Natur verbringe, in Gottes Schöpfung, die er am 7. Tag vollendet hat? Oder geht es einfach um mein persönliches Ich, wo ich jetzt einfach die Freiheit habe? Und ich möchte da auch nicht gross Beispiel bringen, ganz bewusst aus dem Grund, jeder muss doch da selber prüfen, was ist meine Herzenshaltung bei diesen Sachen, die ich am Sonntag mache. Welchen Zweck haben die Sachen, die ich am Sonntag irgendwo reinstelle? Wir müssen zum Ende kommen an dieser Stelle. Wie gesagt, man könnte noch lange darüber reden, man könnte viel diskutieren. Nutze die Zeit nachher in der Cafeteria. Dort austauschen miteinander. Wie tust du das mit dem Sonntag handhaben? Das, was der Benni da gesagt hat, siehst du das auch so? Stimmt das wirklich biblisch gesehen? Sprecht auch mich an, wenn ihr irgendetwas nicht verstanden habt. Ich will euch nicht vorgeben, wie ihr den Sonntag leben müsst, außer diesen 2 Sachen. Der Sonntag soll ein Ruhetag sein und den Sonntag sollen wir heiligen. Gott zur Ehre. Ihn gross machen an diesem Sonntag. Mein Ziel, ich habe es am Anfang gesagt, war, euch an den Punkt zu bringen, wo ihr euch Gedanken macht, lebe ich den Sonntag richtig oder gibt es gewisse Sachen, die ich überdenken muss. Bei mir hat es gewisse Sachen gegeben, die ich überdenken muss. Und ich hoffe, nein, ich hoffe nicht, dass ihr gewisse Sachen müsst überdenken müsst. Aber ich hoffe, dass ihr vor Gott stehen könnt und sagen, ich lebe den Sonntag wirklich zu Gottes Ehre. Ich heilige den Sonntag zu seiner Ehre. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Wir werden nachher ein Lied singen und dann zusammen das Abendmahl feiern. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für die 10 Gebote, besonders für das 4. Gebot, wo ich glaube, dass eines der herausforderndsten Gebote ist für die heutige Zeit. Ja, wo wir immer wieder gefordert sind, zu fragen, leben wir wirklich in diesem 7-Tage-Rhythmus? Nehmen wir uns da einen Tag vor Ruhe, wie du geboten hast, tun wir den Tag wirklich heiligen, zu deiner Ehre einsetzen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen erforschen, genauso wie der David gebetet hat. Ja, erforscht unsere Herzen und schau du, wie wir es meinen. Und zeig uns auf, wenn wir auf einem falschen Weg sind. Tun uns auch Sachen ja, durch deinen Heiligen Geist wichtig machen, gross machen, wo wir auf einem falschen Weg sind, dass wir dürfen umkehren, dass wir Sachen dürfen ausräumen und so leben, wie es du von uns wünschst. Amen.